Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu Bulle und Schreiberling. Diesmal Veit Etzold, die Zentrale, allein gegen das System. Das System ist übrigens eine Bank. Es geht um eine Bankerin, die da zu allerlei Dingen gezwungen wird. Und ja, es ist ein Kriminalroman. Und ich glaube, wir sind da ziemlich haarscharf in dem Bereich, in dem Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast, damals tatsächlich bei der Kriminalpolizei auch gearbeitet hat, ermittelt hat. Und am Ende einer solchen Geschichte steht natürlich immer, dass Menschen möglicherweise ins Gefängnis kommen. Wir haben auch schon mal über Kontrollen gesprochen hier in den Sicherheitsschleusen. Aber die ganz andere Kontrolle, wer dann ins Gefängnis kommt, auch vorher Bankerin oder Banker war, der muss ja tatsächlich die Kontrolle über das Leben abgeben. Und ich hatte als Journalist tatsächlich schon mehrere Male die Gelegenheit, in Gefängnisse reinzukommen, mir mal Zellen angucken zu dürfen, mir auch mal erzählen zu lassen von Verantwortlichen, aber auch von Inhaftierten, wie es da eigentlich abläuft. Ich finde das immer wieder bedrückend. Auch die Größe einer Zelle ist jetzt nicht wirklich lebenswert. Ist das eigentlich vielleicht sogar schon Teil der Polizeiausbildung, dass man vielleicht einmal weiß, wohin bringt man in allerletzter Konsequenz? Natürlich kommt dann erstmal Staatsanwaltschaft, Gerichtsverfahren und so weiter. Aber in allerletzter Konsequenz bringt ihr ja die Leute dahin. Beschäftigt man sich dann auch damit, wohin eigentlich?
Schon. Also bei mir war das so. Ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern heute noch immer so gemacht wird, aber bei uns war das schon so. Und man vergisst auch häufig so in der öffentlichen Diskussion, dass der gesamte Bereich Strafvollzug ein ganz, ganz wichtiger Teil der gesamten Sicherheitsarchitektur ist. Weil in der öffentlichen Diskussion, so ist zumindest meine Wahrnehmung, ist es häufig so, dass darüber gesprochen wird und häufig auch darüber geschrieben wird in Romanen, wie Täter gefasst werden, wie sie ermittelt werden, dass sie dann irgendwann gefasst werden. Und dann endet mehr oder weniger die Geschichte damit, jetzt sind sie inhaftiert. Dabei findet da natürlich noch ganz, ganz viel statt oder sollte ganz viel stattfinden, weil der eigentliche Grundgedanke ist ja der der Resozialisierung. Das heißt, wenn jemand dann 5 Jahre im Gefängnis war, dann sollte mit dem ja hinter Gittern ja noch einiges passieren. Und da gibt es, wie du gerade schon sagst, ja ein Sozialleben auch innerhalb der Haftanstalten.
Jetzt wird hier auch eines verarbeitet. Wir haben ja auch zum Beispiel aufgrund des russischen Angriffskriegs Sanktionen gegen Oligarchen, die möglicherweise noch Immobilienbesitz hier in Deutschland haben und wo dann eben auch ermittelt werden muss, was sind die genauen Hintergründe und wo etwas passiert, was auch gerade im Bereich der Wirtschaftskriminalität zumindest auf journalistischer Seite ich immer wieder mitbekommen habe. Entweder schweigen sie sich total aus, oder sie überschütten einen mit Informationen, also vor allem auch mit Papieren und mit Eingaben von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Und es wird nochmal eine Umdrehung gemacht und noch ein juristischer Grund gefunden. Und man hat einen riesen Aufwand, sich überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen und kommt kaum noch zur Recherche. Und ich kann mir vorstellen, dass das im staatlichen Bereich, wo man ja auch eine Zuschrift nicht einfach ignorieren kann, in einem Verfahren, das ist ja alles, das muss ja dokumentiert werden, ist auch ein Einfallstor dann später für die Gerichtsverhandlung, wenn man da Mist gebaut hat, um das mal einfach auszudrücken, dass das unter einen unglaublichen Druck setzt, wenn da Heerscharen von Anwältinnen und Anwälten im Namen der Mandanten euch dann mit Papier zumüllen.
Ja, das kann auch Teil der Anwaltsstrategie, der Verteidigungsstrategie sein. Ich erinnere mich an einen Fall, da ging es um einen Industriellen aus der Fleischindustrie, gegen den ermittelt worden war. Und da hat sein Verteidiger sehr, sehr viel Mühe und Energie und sehr viel Blatt Papier darauf verwendet, Beschwerde zu führen gegen den Namen der Ermittlungskommission, den ich jetzt nicht nennen kann, weil sofort jeder weiß anschließend, worum es geht. Der sei vorverurteilt und diese Beschwerde ging an den Justizminister und an den Innenminister. Das führt natürlich dann dazu, dass innerhalb des Innen- und Justizministeriums natürlich die Hühnerleiter runter sich ganz viele damit beschäftigen müssen, dass Stellungnahmen geschrieben werden und so. Und das wissen Verteidiger natürlich.
Sie können auch Steuergelder verschwenden.
Man könnte auch sagen, Sand ins Getriebe. Aus Sicht des Verteidigers war es aber so, dass der ein durchaus bekanntermaßen sehr, 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 sehr hohes Stundenhonorar hat und in 10 Minuten Abständen abrechnete. Also hatten wir uns in etwa so mal ausgerechnet, was dieser Schriftsatz wohl seinen Mandanten gekostet haben mag. Also das, was du da beschreibst, ist durchaus mal hin und wieder zu finden als Verteidigerstrategie.
Von dem Geld hätte man viele Würste kaufen können.
In der Tat.
Bulle und Schreiberling, diesmal zu Veit Etzold und die Zentrale. Wir prüfen darauf, wie realistisch sind die Darstellungen. Und ich glaube, im Bereich der Wirtschaftskriminalität, auch wenn sie erwischt werden, sind nicht alle so und sagen, ja, habe ich Mist gebaut, Entschuldigung. Sondern das ist meistens, wenn überhaupt, ein Weg. Das heißt, die fühlen sich ja im Recht. Und da gibt es einen sehr schönen, normalerweise zitieren wir ja nicht wörtlich, aber an der Stelle, glaube ich, tun wir es mal. Nämlich ein Kämmerer einer Kommune, die ja zum Teil auch von der Greensill Bank geschädigt wurden, der sagt, naja, das war halt an der Stelle die typische ökonomische Umverteilung von dumm zu schlau. Ja. Also von der dummen Kommune zum schlauen Greensill Bankhaus, die da einfach abgezockt haben. Diese Haltung, dass man sagt, ja, da waren die anderen halt zu blöd. Mein Gott, also ja, damit haben wir richtig Knete gemacht. Wir haben sie über den Tisch gezogen, mögen Sie jetzt interpretieren, aber wir waren einfach nur unglaublich schlau. Ich habe so den Eindruck, dass in manchen Bereichen, gerade wenn es so um Banker, Immobilien und sowas geht, dass das tatsächlich so eine Grundhaltung ist.
Ja, ich glaube, den Eindruck, den würde ich teilen. Das ist so. Also den findet man immer mal wieder. Es ist natürlich auch Teil der eigenen Rechtfertigungsstrategie. Man findet ihn, was ich fast ein bisschen bedrückender finde, zuweilen aber auch in Reihen der Strafverfolger wieder. Nicht in diesen Fällen, sondern wenn es darum geht, eBay-Betrug, ne? Also war jemand zu blöd, irgendwie nicht zu erkennen, dass er nichts geschickt kriegt, wenn er dein Geld überweist oder so etwas. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil es am Ende ja darum geht, dass Strafgesetze gebrochen wurden und dass am Ende eben Geschädigte übrig bleiben. Und es ist ja gerade dem Betrug immanent, dass jemand anderer getäuscht wird.
Das hat man ja gerade in diesem Bereich der Wirtschaftskriminalität eben mit Finanzen zu tun, auch da, wo möglicherweise Aktien gehandelt werden. Auch das ist dann hier ein Thema, dass man eben auch, bevor die BaFin, also die Bundesaufsichtsbehörde, dann irgendwann aufmerksam wird, dass man ganz ruhig sein muss und dass man zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche Entwicklungen selbst als Insider-Tipps ausnutzen darf, weil man eben weiß, okay, jetzt fangen wir mit der Ermittlung an oder machen da jetzt eine Durchsuchungsmaßnahme oder ähnliches und dann wird wahrscheinlich der Kurs fallen, darauf wette ich jetzt mal, aber auch anderen das nicht erzählen darf, damit die entsprechend diesen Honig, diesen finanziellen Honig daraus saugen, da muss man sich schon manchmal ziemlich auf die Zunge beißen, oder? Also bei mir ist es so, dass ich prinzipiell keine Aktien habe, weil ich nie weiß, ob ich über irgendein Unternehmen mal berichten muss und deswegen eben sage, nee, das ist mir einfach zu gefährlich. Wir hatten in Köln den Fall mit dem damaligen SPD-Politiker Klaus Heugel, der hatte einen Kölner Aktienfonds, da waren auch Aktien von einer Firma drin, für die er sich dann mal eingesetzt haben sollte. Und das hat ihm dann Verfahren eingebracht und auch eine Strafe eingebracht. Es war dumm, aber ich glaube an der Stelle, das war tatsächlich nicht vorsätzlich. Deswegen bin ich da extrem vorsichtig und rede auch tatsächlich mit Menschen, wenn ich in diesem Bereich Aktienrecht unterwegs bin, erst recht nicht über das, woran ich gerade recherchiere. Aber da steht man auch immer irgendwo mit einem Fuß im Knast, wenn man in der Kneipe nach dem dritten Kölsch möglicherweise, merkst du, ich komme aus Köln oder der Berliner Weiße oder was auch immer, möglicherweise dann zu viel verraten.
Du meinst jetzt als Ermittler, ne?
Weil man ja, natürlich. In solchen Fällen, man spricht ja trotzdem auch mit Menschen, man bleibt ja Mensch.
Ja, gut, aber das sollte Teil der Qualifikation sein, also eigentlich müsste man das
Qualifikation wissen. Mund halten.
Qualifikation Mund halten, sowieso in solchen Ermittlungsverfahren, das wäre ganz gut. Das gefällt euch Journalistinnen und Journalisten nicht immer so gut, aber das wäre eigentlich die ideale Situation, dass man nichts aus den Ermittlungen heraus posaunt, zumal eigentlich Staatsanwältinnen und Staatsanwälte da das Sagen hätten, was man wann wie rausgibt. Aber ich musste deswegen gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich auch keine Aktie mehr habe, aber aus anderen Gründen, nämlich weil ich mal in einem Ermittlungsverfahren mitgemacht habe, wo ich sehen konnte, wie an der Börse manipuliert wurde. Damit ist nicht die Geschichte verbunden, dass das jeden Tag passiert. Aber damals, in dieser Situation, hat mich das dazu bewogen, wirklich dann keine mehr haben zu wollen.
Jetzt noch was wirklich Unterhaltsames zum Schluss. Eigentlich hat eigentlich gar nicht so richtig was mit unseren Berufen zu tun, außer dass wir oft zu wenig Zeit haben. Und dann in Berlin, wo wir ja hier auch aufzeichnen, herumirren. Und da heißt es dann, am Pariser Platz in Berlin gäbe es nirgendwo irgendwie was Essbares. Aber es gäbe eines, da könnte man sich drauf verlassen und da würde man dann noch was bekommen. Und das ist wirklich so ein Bild, das sich bei mir eingebrannt hat. Du kennst diese Menschen, also der Mann mit dem Würstchenstand. Also ja. Diese Menschen, die tatsächlich so einen umgeschnallten Grill dabei haben.
So ein Bauchladen.
Und da liegen nicht nur einfach Würstchen drauf, sondern die grillen da drauf wirklich. Also ich stelle mir das ganz, ganz furchtbar vor, mit so einem Gerät dort ja, Augen auf bei der Berufswahl. Trotzdem, ich stelle mir das furchtbar vor, mit einem solchen Gerät dort die ganze Zeit vollgestunken zu werden. Und also diese Stände kennst du auch, ne?
Kenne ich auch, ja, kenne ich auch. Aus Berlin tatsächlich,
genau.
Aber nur aus Berlin. Ich glaube, am Alex gibt es auch so welche. Ja, ja.
Also
ja,
in Thüringen, gut, Land der Rostbratwurst, da kenne ich es auch noch. Aber ansonsten bei mir in Köln, da steht nie so Mensch.
Kenne ich tatsächlich auch nicht, nee. Also ich habe mich das auch häufig gefragt. Ich habe mich vor allem auch gefragt, wie schwer das Ding eigentlich ist, was man da immer mit sich rumschleppen muss. Ja, beeindruckender Beruf.
Mal gucken, vielleicht gehen wir dem bei
Gelegenheit ja, genau,
mal nach. Ja, genau, mal so jemanden ein. Bulle und Schreiberling war das. Zu Veit Eitzold, die Zentrale, im Drömer Verlag erschienen. Vielen Dank.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.